Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um das Beste für mein Kind. Also nicht nur für meins, sondern auch für eures und für unsere Kinder insgesamt. Es geht um Bildung, um Schule, um Talente und die große Frage, wie man denn das alles schafft. Und einer, der es schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder versucht und engagiert sich im Bildungssystem einmischt, ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Unternehmensberater und Bestsellerautor Andreas Salcher. Hallo.
Danke für deine Zeit.
Lieber Andreas, du hast eben viele Bestseller zu dem Thema Bildung geschrieben. Das Buch, das wahrscheinlich am meisten kennen, heißt Der talentierte Schüler und seine Feinde und ist 2008 erschienen. Also ist schon ein Zettel her. Und wenn du heute so auf unser Bildungssystem schaust, wie viel hat sich denn verbessert? Wie viel weniger Feinde haben wir denn jetzt für unsere Kinder?
Also ich habe mir damals zwei Ziele gesetzt. Ich beginne mit dem, das gelungen ist. Es ist wirklich gelungen, damals den Nerv der Nation zu treffen mit diesem Thema, nach dem Motto, wir sollten nicht immer nur auf die Schwächen unserer Kinder schauen, sondern zu schauen, wo ihre Talente sind und diese Stärken stärken. Und damit habe ich damals eine wirkliche öffentliche Diskussion auslösen können. Also das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich war da eigentlich auch optimistisch, dass etwas in Bewegung kommt und dass es tatsächlich zu einer grundlegenden Reform unseres Bildungssystems kommt. Aber dazu ist es eben leider nicht gekommen. Ich sage immer, wenn es in PISA eine Kategorie in Ankündigungen von Bildungsreformen gibt, da wären wir Weltmeister. Das heißt, hat immer viele gute Ziele und Ankündigungen gegeben und die meisten Bildungsminister waren auch ambitioniert, aber es wurde nie umgesetzt. Dieses System hat eine ungemeine, ich sage immer, Immunabwehr gegen grundlegende Veränderungen. Und ich bringe es jetzt mit einer Zahl auf den Punkt, die ist nämlich seit 2008 unverändert, trotz aller Reformmaßnahmen, trotzdem wir das zweiteuerste Bildungssystem innerhalb von Europa haben. Jeder fünfte 15-Jährige kann nach 9 Jahren Schule nicht sinnerfassend lesen und scheitert an den einfachsten Mathematikaufgaben. Und diese Zahl ist wirklich eine Schande für das Land und die ist seit 2008 unverändert.
Ist das nicht dann gleich, Anschlussfrage, ist das nicht ein bisschen frustrierend auch für jemanden, der so tief in den Systemen sich ja auch auskennt und du hast dich ja an vielen Stellen schon sozusagen, egal ob jetzt politisch und aktionistisch und jetzt eben sozusagen auch literarisch oder im Sachbuchbereich dafür eingesetzt und wie du sagst, auch öffentliche Debatte. Also es ist ja nicht so, dass alle gesagt haben, Andreas Salcher, go home, das interessiert uns nicht, sondern dass die Themen ja eh am Tisch liegen, dass dann so wenig Bewegung reinkommt.
Nein, weil soziale Veränderungen sehr lange dauern. Ich meine, wenn wir uns daran denken, wie lang der Fall der Berliner Mauer gedauert hat und dort haben ja Menschen ihr Leben riskiert oder sind teilweise gestorben dafür, für soziale Reformen, für unser Recht, demokratisch wählen zu dürfen und so weiter. Also aus einer historischen Perspektive, ohne mich da jetzt überzubewerten, aber soziale Reformen erfordern viel Druck und dauern einfach manchmal lange und mein Leben ist nicht gefährdet. Wir sind in einem Land mit freier Meinungsäußerung und es gibt ja auch viel Unterstützung, das muss man immer dazu sagen. Es gibt ja großartige Schulen, die ich eher auch in meinem Buch beschreibe, die nach diesen Prinzipien der Pädagogik des 21. Jahrhunderts funktionieren. Was nicht gelingt, ist aber, dass die Langsamen von den Schnellen, die Guten von den Schlechteren entsprechend lernen. Und das ist, weil es einfach viel zu wenig Konkurrenz in dem System gibt. Auch der schlechteste Lehrer, auch die schlechteste Schule kriegt ihre Schüler zwangszugeteilt. Und mein lieber Freund, der Professor Michael Mayer von der Wirtschaftsuniversität für Non-Profit-Organisationen, der sagt, das betrifft nicht nur das Schulsystem, das betrifft überhaupt diesen gesamten sozialen Bereich, wo Reformen, die sich als oder Modelle, die sich als erfolgreich erzeigen, ungemein schwer zu skalieren sind, also umzusetzen sind in der Breite. Das ist ein Riesenproblem. Und das Zweite noch zu den Feinden des talentierten Schülers. Das wurde damals von einigen teilweise mit Absicht missverstanden. Die Feinde des talentierten Schülers sind nicht die Lehrer. Die Feinde, und jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, die Feinde des talentierten Schülers sind wir alle. Warum? Weil wir uns mit einem ungemein niedrigen Anspruchsniveau an unsere Schulen zufrieden geben, die wir in keinem anderen Bereich akzeptieren würden. Ich habe vorher gesagt, jeder fünfte 15-Jährige kann nach 9 Jahren Schulen nicht sinnerfassend lesen. Stellen wir uns vor, ein Autohersteller und jedes fünfte fabriksneue Auto fährt einfach nicht. Oder eine Fluglinie, jedes fünfte Flugzeug gestürzt habe, was das auslösen würde. Also der Druck der Öffentlichkeit ist offenkundig noch nicht stark genug.
Aber das finde ich schon einen spannenden Punkt, was du sagst, dass sich sozusagen das Gute so schwer durchsetzt im Bildungsbereich. Und jetzt sind wir ja mittlerweile gewohnt, keine Ahnung, ein Restaurant zu bewerten, ein Hotel, einen Urlaub. Also wir vergeben Punkte und orientieren uns auch nach diesem Bewertungssystem, ob wir dann einen Urlaub so machen oder dorthin gehen oder wie auch immer. Weder im Bildungsbereich noch im Gesundheitsbereich, das würde ich sozusagen den zweiten großen, gibt es sowas. Aber bleiben wir mal bei der Bildung. Wäre es denn nicht eine Idee zu sagen, dass es auch eine Bewertungsskala gibt, wo man sagt, okay, was ist der Outcome, was ist, also die KPIs muss man sich überlegen dazu. Aber wäre das nicht was, was wirklich verfolgenswert wäre?
Ja, auf nationaler Ebene gibt es das ja. Also das ist die PISA-Testung, zu der kann man stehen, wie man will. Dann gibt es Education at a Glance, Bildung auf einen Blick. Das ist eine OECD-Vergleichsstudie jedes Jahr, die die Effizienz von Bildungssystemen in allen Bereichen untersucht. Das ist sehr, sehr wertvoll. Der Rechnungshof hat ungemein viele Daten. Also die Gesamtbewertung unseres Bildungssystems, die gibt es ja wohl. Was es nicht gibt, ist eine Bewertung einzelner Schulen. Damit komme ich jetzt dann übrigens zu meinem Buch. Ich versuche sehr wohl seit Jahren so etwas wie einen Schulführer herauszugeben. Das ist nur wahnsinnig schwierig, weil wir knapp 6000 Schulen haben, öffentliche Schulen, private Schulen, Reformschulen und so weiter. Und du die in Wirklichkeit zumindest mit Ausnahme der 1500 Klein- und Kleinstschulen, dass jede Schule dir anschauen müsstest, bewerten müsstest und so weiter. Und da ist es mir bisher einfach nicht gelungen, die Finanzierung dafür zustande zu bringen. Aber deswegen habe ich mir jetzt entschlossen, einmal sozusagen einen Schulratgeber zu machen, wo auch zumindest für Eltern ein Kriterienkatalog ein sehr ausführlicher ist, nachdem sie selbst Schulen von außen bewerten können.
Ja, also du hast schon gesagt jetzt, also es gibt zwar die Bewertung des Bildungssystems, aber das, wo wirklich auch ein Ansporn gesetzt werden könnte, nämlich als Schule, als einzelne Schule auch besser zu werden oder sich zu spezialisieren, irgendwelche Highlights sozusagen zu generieren, das gibt es eben nicht. Wir kommen zu deinem aktuellen Buch, es heißt Das Beste für mein Kind, und das wollen ja Eltern natürlich alle. Wobei man sagen muss, das Beste kriegt man nicht immer. Was meinst du denn mit das Beste für mein Kind in deinem Ratgeber, was es ja ist?
Ja, zunächst einmal, weißt du, was die häufigste Frage ist, die mir Eltern stellen? Das ist, können Sie mir eine gute Schule für mein Kind empfehlen? Weil einfach die Eltern, vor allem die Bildungseltern, verstehen, dass die Schulwahl eine der wichtigsten Zukunftsentscheidungen für ihr Kind ist. Und ich sage dann immer, die optimale Schule für alle Kinder gibt es nicht, aber es gibt sehr wohl die beste Schule für ihr Kind, und die herauszufinden, das versuche ich da ein bisschen. Vielleicht fangen wir mal mit der Volksschule an, das ist das Wichtigste, das wird manchmal unterschätzt. Ganz entscheidend ist die Wahl der richtigen Volksschule und dort wiederum die Wahl der entsprechenden Volksschullehrerin. Du kannst sehr wohl, Schulen mögen das nicht sehr, aber du kannst als Eltern, vor allem wenn es für den Schuleintritt, kannst du sehr wohl herausfinden, wer wird die Lehrerin, und es wird zu 90% eine Lehrerin sein, apropos Female Power, es wird zu 90% eine Lehrerin sein, und die wird 4 Jahre darüber entscheiden, ob dein Kind gerne in die Schule geht, mit Freude lernt, das Talent gefördert wird, oder ob es Schule als Zwang und Langeweile empfindet. Also das ist einmal eine ganz entscheidende Lebensfrage. Und dann gibt es, wenn wir sagen, also da gibt es Fragen mit eindeutigen Antworten. Wie fördere ich das Talent meines Kindes ideal? Was sind die 5 Regeln der Lernfreude? Und dann gibt es aber Fragen, die sind wesentlich komplexer. Also das sind Fragen, wie ist eine Privatschule wirklich besser? Ist für mein Kind eine reformpädagogische Schule vielleicht geeignet? Was mache ich mit einem Kind, das Teilleistungsschwächen hat, ADHS, Legasthenie? Ist mein Kind vielleicht hochbegabt? Wie finde ich das heraus? Und wie, wenn es hochbegabt ist, wie gehe ich damit um?
Andreas, wir kommen noch dazu. Lass mich ein bisschen noch bei diesen, was du jetzt schon kurz angesprochen hast, die Regeln der Lernfreude, ja, ganz kurz bleiben, weil das ist auch ein starker Teil, und das ist eigentlich auch etwas, was du immer wieder auch propagierst. Du sagst, es gibt so Faustregeln, wie Lernen überhaupt funktioniert. Und in deinem Buch stehen auch diese 5 Regeln der Lernfreude. Vielleicht können wir kurz einmal darauf eingehen, was das überhaupt ist. Wie kommt es dazu, dass mein Kind gerne lernt und gerne damit auch in die Schule geht? Und was ist das? Was sind die?
Ja, das sind keine Faustregeln. Vor allem, ich sage immer, die wichtigste, das ist ein Naturgesetz des Lernens, das wissenschaftlich 100-mal bestätigt ist. Lernen funktioniert über Beziehung oder es funktioniert nicht. Das ist einmal ganz wichtig. Unser Schulsystem ist aber nach wie vor darauf aufgebaut, Fächer und nicht Kinder zu unterrichten. Also das Wichtigste ist quasi Wertschätzung. Größte Bildungsstudie, die je gemacht hat, gesagt, das Entscheidende sind die wertschätzenden Beziehungen zwischen den Schülern und den Lehrern, damit Schule funktionieren kann. Das steht einmal an oberster Stelle. Das Zweite habe ich schon gesagt, Schüler interessieren sich für Menschen und für ihre Lehrer und nicht so sehr für Gegenstände. Das ist was ganz Wichtiges für Lehrer, auch ihre menschliche Seite zu zeigen. Erinnern wir uns an unsere eigene Schulzeit. Unsere Lieblingslehrer waren ja, und auch die, an die wir uns jetzt viele Jahre danach erinnern, waren ja oft jene, die uns durchaus gefordert haben, aber mit einem entsprechenden Respekt begegnet sind. Dann ein großer blinder Fleck in unserem Schulsystem ist der Körper. Wir bauen unsere Schulen ja zum Großteil noch immer so, wie wenn Kinder, aber auch die Lehrer keinen Körper hätten. Aber gerade Kinder haben oft einen großen Bewegungsdrang. Das machen reformpädagogische Schulen zum Beispiel viel besser. Wenn du dort hineinkommst, da gibt es keine Pausenglocke, da gibt es auch nicht dieses Geschrei und dieses Herumrennen, das ganz klar ist, wenn du nur 15 Minuten Pause hast, dann geht diese ganze Energie heraus. Tipp an die Eltern ist zum Beispiel, das kann man natürlich beim Lernen zu Hause besser machen. Kinder lernen Grammatik oft besser und Vokabeln, wenn sie sich bewegen dürfen und nicht sitzen müssen. Kinder lernen zum Beispiel Buchstaben oft besser, wenn sie am Rücken liegen und mit den Füßen die Buchstaben malen und so weiter. Also das ist auch ein ganz entscheidendes. Und was wichtig ist, ich bin durchaus ein leistungsorientierter Mensch. Kinder strengen sich durchaus gerne an. Das sehen wir ja, wenn sie Fußball spielen, Tennis lernen, wenn sie ihren Hobbys nachgehen. Aber sie müssen für sich selbst den Sinn erkennen. Das ist eben auch ein entscheidender Faktor.
Ich sage dir ein Beispiel aus meiner Familie. Ich habe Zwillinge und die sind in eine Ganztagesvolksschule gegangen. Und ich wohne in Wien, also gibt es auch welche, auch in der Nähe. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung für beide. Und ich habe mir das angeschaut für die Steiermark. Da gibt es 22 verschränkte Ganztagesvolksschulen von insgesamt 421. Und diese 22 sind auch nur in den Städten. Jetzt bist du ein Verfechter der Ganztagesschule, aber warum, bist du auch schon lange, muss man sagen, aber was sind denn die Hemmnisse, warum setzt man das nicht um, wenn es doch, also meine Kinder, was du jetzt gerade gesagt hast, was man sich merkt, wofür man lernt, was der Sinn ist und die Bewegung übrigens, das ist natürlich, wenn du länger Zeit hast an einem Tag, auch leichter umzusetzen, das immer wieder aufzubrechen. Warum wehrt man sich so dagegen?
Ja, vor allem, warum wehrt man sich dagegen, wenn ja interessanterweise die teuersten Privatschulen in Österreich, nämlich die internationalen Privatschulen, fast alle katholischen Privatschulen ganztägige Schulformen sind, aber auf der anderen Seite noch wichtiger für die bildungsfernen Kinder, wo die Eltern am Nachmittag eben nicht mit den Kindern überhaupt lernen können, gerade deshalb wäre es notwendig. Die Zahl, die du hier für die Steiermark gesagt hast, die trifft natürlich auf ganz Österreich zu. Also es sind in etwa nur 7 bis maximal 8% der Klassen in Österreich, die echte ganztägig geführte Klassen sind. Was spricht dagegen? Es gibt ideologische Vorbehalte dagegen. In Wirklichkeit ist der österreichische Lehrer darauf eingestellt, dass es zwar nicht ein Halbtagsjob ist, aber dass er mittags nach Hause geht und dort sich um seine eigenen Kinder kümmert oder von zu Hause aus seine Arbeit leistet. Das ist tief eingeprägt im ländlichen Bereich, auch nach dem Motto, die Mütter sollen sich um ihre Kinder kümmern. Also da gibt es einfach eine Vielzahl von Vorurteilen, die gegen die objektiven Fakten sprechen, die ich schon angesprochen habe. Wenn du die Schüler, die Eltern, aber auch die Lehrer an echten Ganztagsschulen befragst, da gibt es eine hohe Zufriedenheit, weil es ist auch für die Lehrer angenehmer, wenn sie nach Hause kommen und um 4 Uhr ist sozusagen Schule vorbei. Sie müssen nicht, was ja absurd ist, die schleppen ja die ganzen nach wie vor Hausübungshefte nach Hause, korrigieren sie, schleppen sie am nächsten Tag wieder in die Schule. Das ist ja in Wirklichkeit im 21. Jahrhundert absolut absurd.
Ja, ich weiß, aber meine Schwägerin ist Volksschullehrerin in Niederösterreich, die erzählt mir auch immer die abenteuerlichsten Dinge, was sie dann zu Hause alles noch dazu machen muss oder in der Nacht machen muss, weil das eben alles so disloziert ist.
Aber es ist eine Schwäche der Politik, das nicht zu erkennen. Ich sage das klipp und klar, zu glauben, dass man mit einem Halbtages-Schulsystem mit 14 Wochen unterrichtsfreier Zeit diese Riesenprobleme, die wir haben mit bildungsfernen Kindern, mit Schulverweigerern, mit schwierigen Kindern und so, dass wir das lösen können, ist eine Illusion. Aber da drückt sich einfach Politik endlos hin und her. Ein Tipp, den ich geben würde, vor allem den Eltern, die selber skeptisch sind, schauen Sie sich eine echte ganztägige Schulform an. Ich bin ein großer Freund von Anschauen und Erleben. Und auch Lehrer, die nie in ihrem Leben eine ganztägige Schule besucht haben, die kann man so überzeugen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja selber als Schülervertreter, also ich war Schulsprecher, Landesschulsprecher, Stellvertreter an der Bundesschulsprecher. Ich bin mit einem Pickerl Zwangstagsschule in ein Danke herumgelaufen. Also ich habe mich aufgrund der Fakten überzeugt, dass sich die Gesellschaft verändert hat und dass Schule eben auch anders funktionieren kann. Wir haben ein Riesenproblem mit dem Gesundheitszustand unserer Kinder, falsche Ernährung, gar keine Ernährung und so weiter. All das könnte ich mit ganztägigen Schulformen lösen.
Du hast das Thema Hochbegabung schon angesprochen, bist ja auch Mitbegründer der Sir Karl Popper Schule, die erst die einzige Schule für hochbegabte Schülerinnen und Schüler in Österreich. Jetzt, das ist jetzt eine subjektive Empfindung von mir, aber das stelle ich fest. So, es gibt nicht viele hochbegabte Menschen, aber viele glauben, dass ihre Kinder hochbegabt sind oder und hochsensibel sind. Das hat ein bisschen mit der Überbeschäftigung mit Kindern zu tun und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir immer weniger Kinder kriegen. Also wir sind ja in einem Allzeit-Tiefststand, was die Geburtenrate betrifft. Aber was sind denn so wirklich Indikatoren, woran erkenne ich tatsächlich, ob ich ein hochbegabtes Kind habe?
Ja, es gibt sehr eindeutige Indikatoren, die beschreibe ich auch in dem Buch. Das sind Kinder, die sehr früh lesen, schreiben, sich teilweise sogar selbst beibringen. Aber um es generell zu sagen, was hochintellektuell hochbegabte Menschen können, ist Muster schneller zu erkennen als andere. Deswegen können sie Mathematik wesentlich schneller lernen, das können sie Fremdsprachen leichter lernen. Das heißt, sie können viel schneller fremde Muster erkennen und mit Bekannten verknüpfen. Das trifft übrigens jetzt, wenn wir zum Beispiel Schachspieler hernehmen, also Großmeister in Schach, die können ja 20, 30 Partien simultan spielen. Die können sich nicht jede einzelne Figur auf diesen Spielbrettern merken, aber sie merken sich die Muster. Ja? Und im Sport setzt sich das vor. Ein Weltklasse-Tennisspieler erkennt schon anhand der Schulterbewegung beim Aufschlag des Gegners, ob das der Ball an seine Vorhand oder an seine Backhand gehen wird. Mhm. Ein guter Profi erkennt das erst an der Schlägerhaltung beim Aufschlag. Ja, und so Amateure wie ich, die sehen es erst, wenn der Ball übers Netz kommt. Also Mustererkennung ist ein eindeutiger Fakt, aber für Eltern noch einmal, das sind Kinder, die stellen Fragen, die Kinder normalerweise in diesem Alter nicht stellen. Sie sind sehr neugierig und sehr interessiert, daher auch sehr anstrengend, muss man dazu sagen. Die große Schwierigkeit ist, wenn man es nicht erkennt, ist, dass das Kinder sind, die sich dann schnell sozial isolieren. Warum? Für ein Kind ist es viel wichtiger, in der Peer Group, also in der Klassengemeinschaft anerkannt zu werden, als jetzt der Beste in der Klasse zu sein. Die reduzieren dann immer mehr ihre Leistungen. Es gibt hochbegabte Kinder, die durchfallen, ja, weil ihnen das Soziale, die Wertschätzung in der Gruppe wesentlich wichtiger ist als sozusagen die Spitzenleistung. Ich möchte noch was zum Thema Hochbegabung sagen. Interessant ist, in dem Land gibt es ja einen Vorbehalt gegen intellektuelle Hochbegabung, während es völlig unbestritten ist, dass wir zum Beispiel Fußballtalente oder Skitalente in speziellen Skiakademien, Fußballakademien fördern, dass wir Musiktalente in Musikschulen fördern. Also diese Ablehnung gegen intellektuelle Hochbegabung, und wenn dann jemand wie der Anton Zeilinger den Nobelpreis gewinnt, dann schreit das ganze Land, hurra, wir sind Nobelpreis. Nein, nicht wir sind Nobelpreis, der Anton Zeilinger hat den Nobelpreis gewonnen.
Aber das finde ich interessant, weil wir ja doch ein Land sind, also wir haben keine Bodenschätze, wir haben Tourismus, ja, also wir haben eine schöne Landschaft, aber eigentlich, um uns sozusagen stabil vorwärts zu bringen oder eine Vision für eine Zukunft zu entwickeln, braucht man ja genau das, was wir im Hirn haben, sozusagen. Woran denkst du, liegt es, diese Vorbehalte gegen Cleverness?
Ja, gegen Cleverness eigentlich nicht.
Oder nein,
nicht.
Gegen Hochbegabung. Ich muss es sehr wirklich
präzisieren. Schau, ich glaube, es ist leichter einzusehen, dass es einen Fußballer wie Lionel Messi gibt, der wesentlich besser Fußball spielt als ich, oder einen Tennisspieler wie jetzt Sinner oder Alcaraz, die wesentlich besser Tennis spielen als ich. Manchmal ein größeres Problem zu sagen, der ist einfach gescheiter als ich. Ja? Wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, also ich hatte auch in einer Klasse, ich weiß es nicht, ob er hochbegabt war, aber der hat einfach alles viel schneller verstanden und gelernt als die anderen. Und das kommt natürlich nicht so gut an, wenn man sagt, ich lerne da wie ein Irrsinniger und der macht quasi gar nichts. Und
ja, aber das ist das Individuelle, das verstehe ich ja noch, aber man könnte es eben ja auch institutionalisieren, so wie deine, und nicht deine Schule, aber die Karl-Popper-Schule, zu sagen, es gibt eben wie eine Fußballakademie oder eine bei uns noch viel häufiger Ski- und Skiausbildungen, gibt es eben dafür auch, aber da muss es ja auch strukturelle Vorbehalte geben dagegen.
Ja, die Frage kann ich dir leider wirklich nicht genau beantworten. Ich habe mich ja gemeinsam mit den Mitbegründern, mit dem Bernhard Görg zum Beispiel, wir sind ja wirklich zu den Landeshauptleuten in Österreich gewandert und haben ihm gesagt, Freunde, warum die Popper-Schule ist eine öffentliche Schule, ist eine Oberstufenschule, die kostet wesentlich weniger als eine normale Mittelschule. Wir haben gesagt, macht's doch eine so eine Schule in eurem Land, der Bedarf ist ja da und so weiter. Immer freundliche Nasenlöcher, aber es ist bis heute eigentlich nicht passiert. Die Popper-Schule gibt es jetzt 26 Jahre, es ist nach wie vor ein Schulversuch. Wir haben ja auch jetzt gerade wieder dem Bildungsminister vorgeschlagen, machen wir doch einen Sonderzweig für Talent- und Begabungsförderung, so wie wir das beim Sport und bei der Musik machen. Ich kann es denen ehrlich gesagt nicht ganz beantworten, warum wir das nicht schaffen.
Okay, dann können wir das halt jetzt mal nicht beantworten. Nichtsdestotrotz fände ich das auch eine gute Idee und du ja wahrscheinlich auch. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei dieser, wie sehr kümmern sich Eltern eigentlich um das Wohlergehen in der Schule, lernen mit ihnen, machen Hausübungen, machen Nachhilfe oder zahlen dann später Nachhilfe. Und es ist, ich habe diesen Allzeit-Tiefststand Geburtenrate schon angesprochen, es fokussiert auch sehr stark, weil weniger Kinder da sind. Wie viel Autonomie muss man denn aber auch seinem Kind ermöglichen, damit es eben in die Selbstständigkeit kommt. Ich kenne viele Beispiele, wo vor allem Mütter, leider Gottes, weil Mütter halt immer die Care-Arbeit noch übernehmen größtenteils, wo Mütter sich wirklich fast identifizieren mit dem Kind und auch mit den Schulerfolgen und auch mit den Misserfolgen, was aber oft dazu führt, dass das Kind quasi ein bisschen in der Service-empfangenden Rolle ist. Wie schafft man eine Balance zwischen ich fördere und ich stupse das Kind auch in die Wirklichkeit?
Ja, du hast das schon angesprochen. Also wenn man vor allem Müttern zuhört, wie sie über Schule reden, wir haben einen Dreier in Englisch bekommen, wir haben die Nachprüfung in Mathematik bestanden. Das sagt eh schon alles. Ich sage immer, ich bin ja sehr dafür, dass Mütter, die selbst keine Matura haben, aber zumindest ein Kind zur Matura bringen, das Maturazeugnis gleich mit ausgestellt bekommen. Sie haben sich's redlich verdient. Ja. Das heißt, unsere Schulen haben einmal an sich den Charakter von Fernlerninstituten. Anwesenheitspflicht für die Schüler am Vormittag, Nachlernpflicht für die Eltern, meist die Mütter am Nachmittag. Und das ist natürlich nicht gut so. Das ist natürlich eine Konsequenz auch dieses Halbtagesschulsystems. Die Frage ist, wie viel Druck ist notwendig? Die Schwierigkeit ist ja, vor allem nach der 4. Klasse Volksschule, dass Bildungseltern einfach wollen, und in Wien verstehe ich das ehrlich gesagt auch, dass ihr Kind unter allen Umständen in eine AHS-Unterstufe kommt. Jetzt kommt es aber, in Wien gehen mehr als die Hälfte der Kinder in einem Gymnasium, Realgymnasium, AHS-Unterstufe. In Tirol sind es zum Beispiel nur knapp ein bisschen mehr als ein Viertel. Das heißt, der Druck der Eltern dort ist gigantisch, ihr Kind in eine AHS-Unterstufe zu bringen. Wenn du nur einen, zwei in einem Hauptgegenstand hast, hast du in Tirol schon fast keine Chance, in eine AHS-Unterstufe zu kommen. Das heißt, dieser Druck ist ja da. Ich kann Eltern immer nur sagen, gebt diesen Druck nicht zu sehr an eure Kinder weiter, weil die positive Nachricht ist, das wird oft unterschätzt. Also im ländlichen Bereich gibt es sicher Mittelschulen, die um nichts schlechter sind als städtische AHS-Unterstufe. Im städtischen Bereich ist es sehr schwierig, gebe ich zu. Also ich habe viele Freunde, übrigens auch eine Freundin in Graz, die an einer Mittelschule unterrichtet hat, die mir sagen, ein Unterricht ist in manchen Schulen einfach nicht mehr möglich. Da ist zu viel verhaltensauffällige Kinder, die die Sprache nicht beherrschen und so weiter. Dass da Bildungseltern sagen, in so eine Schule gebe ich mein Kind nicht, egal wo die ideologisch stehen, das ist für mich völlig verständlich. Für mich ist das entscheidende Wort die Balance. Das heißt, die Balance zwischen Fördern und Fordern. Mein wissenschaftlicher Mentor war ja der leider verstorbene Glücksforscher Mihai Csikszentmihalyi. Und Csikszentmihalyi hat gesagt, das Entscheidende für ein gelungenes Leben und damit auch für die Bildung ist ja nicht so sehr Karriere zu machen oder Schulabschlüsse oder Studienabschlüsse, sondern Entscheidende ist eigentlich, dass deine Talente rechtzeitig identifiziert werden und dass du sie auch ausüben kannst. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, denn was Eltern am Ende des Tages wollen, ist ja glückliche Kinder. Ja? Und die gute Nachricht ist ja mittlerweile, dass selbst wenn dein Kind jetzt in keine AHS-Unterstufe kommt, viele, also die meisten Maturanten in Österreich kommen ja aus dem berufsbildenden höheren Schulsystem und nicht aus der Langform der AHS. Also es gibt, das Schulsystem ist insgesamt Gott sei Dank viel durchlässiger geworden. Mhm. Und selbst wenn die Matura aus irgendeinem Grund nicht schafft, übrigens, wenn man die Jahresnote, wie das jetzt der Fall ist, einbezieht, fallen ungefähr 3% der Kinder bei der Matura durch. Also da wird ein Mythos aufgebaut, der mit der Realität eigentlich auch überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das war früher sicher eine andere Situation. Aber du kannst heute über viele Bildungswege auch die Matura, die in Wirklichkeit nicht einmal mehr die Studienberechtigung ist, sondern nur mehr das Recht, dich einem Auswahlverfahren für ein begehrtes Studium zu stellen. Also das Entscheidende ist, unabhängig von Noten und so, ist einmal dem Kind zu zeigen, dass es wertgeschätzt wird, herauszufinden, wofür sich das Kind wirklich interessiert, ihm auch den Sinn von Lernen. Ich sage immer, das kommt in meinem Buch auch vor, das 80-20%. 80% können dann die Eltern, aber auch die Lehrer darauf schauen, dass Kinder das lernen, was sie interessiert und was ihnen Freude macht. Aber 20% sind einfach die Pflicht, Grammatikregeln lernen, sinnerfassend lesen lernen und so weiter. Das muss man einfach, das muss man auch lernen. Und das fällt umso leichter, wenn die Kinder selbst den Sinn für sich erkennen. Ich sage immer, wenn dein Kind sagt, dein Bursche sagt, ich bleibe jetzt im Klischee, ich möchte einmal Raumschiffkapitän werden, sagen, okay, aber wenn du Raumschiffkapitän werden willst, dann musst du gut in Physik und Mathematik sein, damit du mal den Kurs im Weltall berechnen kannst. Und gute Schulen brechen dieses Lebensziel der Kinder auf Jahresziele und sogar auf Wochenziele herunter. Oder ein Mädchen, das sagt, ich will Tierärztin werden, sagt, okay, wenn du Tierärztin werden willst, musst du gut in Biologie sein und in Chemie, um zu verstehen, wie das Leben sich bildet und wie das Leben wächst und so weiter. Und wenn man sozusagen Lebensziele der Kinder verbindet mit schulischen Zielen, auch im Sport, also wenn jemand Spitzensportler werden will, sollte er sehr wohl in der Lage sein, seine Trainingspläne zu berechnen und auszurechnen und nicht nur fremdbestimmt zu sein. Also das halte ich für einen Schlüssel, quasi Lebensziele mit Schulzielen zu und die Pflicht auch zu schaffen.
Ja, ich kann mich erinnern, in deinem Buch ist auch eine ganz interessante Zahl drinnen, dass nämlich Volksschulkinder in der ersten Klasse Volksschule pro Stunde ihren Lehrer oder Lehrerin, wie es ja meistens ist, bis zu 20 Mal unterbrechen und in der vierten, glaube ich, dann noch zweimal.
Wenn
ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich, da wird schon deutlich, wie eben Schulstoff und Schule insgesamt eben in 50-Minuten-Einheiten in die Gehirne dieser kleinen Menschen hineingehämmert wird, dass eigentlich gar kein Raum mehr bleibt für Nachfragen oder auch kritisches Fragen, Verständnis, Sinn. Also da gibt es schon einiges zu tun.
Das ist übrigens eine amerikanische Studie und der Grund dafür ist klar, dass selbst, du hast das jetzt eh fast beantwortet, selbst eine sehr gute Volksschullehrerin, ja, nach der vierten oder fünften Frage des kleinen Fuzzi sagt sie, das ist eine gute Frage, dazu kommen wir später. Und Kinder lernen dann relativ schnell negativ, aha, in der Schule geht es aber nicht das, was mich jetzt interessiert, sondern das, was im Lehrplan drinnen steht. Ja. Das, was die wirklich guten Schulen, ich habe ja einige der herausragendsten Schulen der Welt besuchen dürfen, aber auch in Deutschland und in Österreich, das wird ohnehin beschrieben. Was gute Schulen machen, sie befreien einfach ihre Lehrer von dem Druck, Stoff machen zu müssen. Mhm. Das ist ein entscheidender Faktor. Und was mir die, ich habe ja für mein letztes Buch, unsere neue beste Freundin, die Zukunft, wo ich eben hochbegabte Kinder in Deutschland und Österreich interviewt habe, aber die Antwort würde, glaube ich, auch für alle Kinder passen. Das, was die fast alle gesagt haben, was unsere Schule ausgezeichnet macht, ist uns dabei zu helfen, herauszufinden, worin wir wirklich gut sind. Und das ist ein Schlüssel für Eltern und für Schulen. Wenn man Kinder dabei unterstützt, herauszufinden, worin sie wirklich gut sind, und das ändert sich übrigens im Laufe der Zeit, ich bin kein Freund von zu früher Identifikation, aber herauszufinden, worin bist du wirklich gut, und darin fördere ich dich.
Ja, ein schöner Satz. Andreas, ich möchte mit dir noch zwei Themen besprechen, die ein bisschen zusammenhängen. Ich fange jetzt mit dem Komplizierteren an, weil du vorhin schon die Schachspieler und diese Mustererkennung beschrieben hast. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass bei dir im Buch auch drinnen steht, dass quasi, dass es wie KI sozusagen Mustererkennung ist. Ja. Und das ist ja künstliche Intelligenz ist sozusagen ein großes Thema für uns als Gesellschaft insgesamt, aber natürlich im Schulbetrieb auch. Fangen wir es mal so an. Was glaubst du, sind denn die Chancen von KI, um das Bildungssystem in Österreich voranzubringen?
Also ich sage erstens einmal, wenn die Zahnpasta mal aus der Tube heraus ist, kriegst du sie nicht wieder hinein. Und das trifft genauso aufs Handy zu, auf die gesamte Digitalisierung. Wobei ich glaube, dass der Einfluss aufs Bildungs- und übrigens auch aufs Gesundheitssystem durch künstliche Intelligenz noch viel, viel stärker ist, als was diese ganze Handy-Diskussion jetzt betroffen hat. Das ist ein fundamentaler Eingriff, ja. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass Schüler, die technisch affin sind, ihre Hausaufgaben einfach mit KI machen. Ja? Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, wenn sie Lehrer haben, die selbst technisch affin sind mit KI und mit den Schülern das gemeinsam machen und das auch offenlegen, um einfach zu zeigen, dass du es zwar bequem ist, aber eben nicht eins zu eins übernehmen kannst, weil KI bekanntlich halluziniert und manchmal Dinge einfach erfindet, die nicht stimmen. Ja? Das heißt, ein guter Lehrer wird seinen Schülern zeigen, wie man sinnvoll damit umgeht, wird auch bereit sein, von den Schülern das eine oder andere zu lernen, aber der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ich bin Buchautor, du bist Journalistin, wir alle arbeiten mit KI und es ist auch nichts Negatives, aber wir tun es hoffentlich in einer reflektierten Art und Weise. Das, was KI auch in der Schule gut leisten kann, ist zum Beispiel Prüfungsaufgaben zu strukturieren, Zusammenfassungen zu schreiben. Und das Zweite wird oft unterschätzt, das wird noch lange Bedeutung haben, YouTube. YouTube ist die größte kostenlose Lernplattform, die es gibt. Das heißt, die Kombination aus künstlicher Intelligenz und YouTube halte ich für sehr, sehr spannend. Viele Eltern und Schüler wissen das noch immer nicht. Wenn du selbst nicht sehr begabt in Mathematik bist und einen pädagogisch noch schlechter begabteren Mathematiklehrer hast, du kannst ja die besten Mathematiklehrer der Welt heute kostenlos in dein Wohnzimmer, Arbeitszimmer holen. Gibt hervorragende Lernvideos, gerade in Mathematik, was ja nach wie vor ein Schreckensgegenstand ist, von den Grundrechnungsarten bis zur Integralrechnung. Khan Academy ist einer der bekanntesten. Das funktioniert alles sehr gut. Eines sage ich allerdings dazu, kann künstliche Intelligenz YouTube nie ersetzen. Den Willen zum Lernen, der muss aus dir selbst kommen. Hm. Und den kann man auch nicht mit der Drohung oder mit dem Ernst des Lebens oder wenn du jetzt 2 Stunden lernst, darfst du 1 Stunde Handy spielen. Davon halte ich überhaupt nichts, weil das irgendwie sozusagen den konsumatorischen Trieb unterstützt. Du musst dich für die quasi Anstrengung des Lernen dann belohnen, indem du was anderes machen kannst. Das halte ich für ein völlig falsches Muster.
Ja, spannend. Auf YouTube, ich habe auch schon gelegentlich, vor allem Mathematik, auch nicht gerade mein Steckenpferd, mich auf YouTube sozusagen informiert und es ist schon das, was du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast. Natürlich, wenn du die Art und Weise, wie es dir beigebracht wird und wenn du die Passion auch von dem Menschen spürst, der zu Mathe hat oder zu Physik, dann überträgt sich das. Interessanter, auch wenn es nur ein YouTube-Video ist. Und wie schön müsste es erst sein, wenn das wirklich im Klassenzimmer stattfindet. Ich erzähle dir kurz ein Beispiel zum Thema KI. Hat stattgefunden, 3. Unterstufe in der Klasse von einer meiner Töchter. Die Aufgabe war, such dir ein Buch, frei zu wählen, lies es, mach ein Referat drüber und stell das mit PowerPoint vor. Und ein Bursche hat diese Aufgabe komplett vergessen, macht in der großen Pause Folgendes, promptet die Geschichte, die er ungefähr gern hätte, erfindet das Buch, eine Autorin, macht eine Präsentation, alles ist, also mit cleveren Prompts natürlich, alles ist in einer PowerPoint-Präsentation und die Lehrerin hat es, also Pointe, die Lehrerin hat es nicht kapiert, also nicht
realisiert,
konnte sie so auch nicht, weil ja, es klar. Könnte ja erschienen sein und hat ihm ein Gut gegeben auf dieses Referat. Er war so nett oder so ehrlich, um das in der nächsten Stunde dann offenzulegen. Und sie hat es aber dabei belassen, weil sie gesagt hat, das war jetzt Ja, klar, irgendwann wirst du hoffentlich auch wieder mal Bücher lesen, aber für das, was die Aufgabe jetzt an dich war, hast du das jetzt quasi bestmöglich gemacht. Und das ist ja, also ich muss jetzt schmunzeln dabei, wenn ich diese Geschichte erzähle und du auch, wie ich sehe. Also es bietet schon viele Möglichkeiten, um auch, ich sage mal, Kreativität spielen zu lassen, aber wo muss man auch eine Grenze ziehen und sagen, nein, man kann eben nicht ChatGPT oder Gemini oder wem auch immer Aufgaben geben und du machst das jetzt einfach für mich.
Also zunächst muss man mal sagen, man soll nicht die Vergangenheit idealisieren. Also wer noch nie in der Schule abgeschrieben hat, geschummelt hat, der werfe den ersten Stein. Die sogenannte vorwissenschaftliche Arbeit, die man jetzt mit dem absurden Argument abschafft, dass es jetzt künstliche Intelligenz gibt. Wie viele vorwissenschaftlichen Arbeiten wurden von den Eltern geschrieben? Also ich würde es nur mal in eine Relation setzen, das muss man mal dazu sagen. Noch einmal, künstliche Intelligenz kann, wenn Schüler und Lehrer das offen, transparent miteinander machen, sehr hilfreich sein. Bestimmte Dinge kann es Gott sei Dank noch nicht, nämlich die menschlichen Beziehungen und ein Lehrer, der einigermaßen, das ist eben ein Riesenaufholbedarf, wir sind ja ganz schlecht, was verpflichtende Lehrerfortbildung betrifft. Ich meine, wir müssten eine riesige Offensive machen in Lehrerfortbildung mit künstlicher Intelligenz, dann würde ein Lehrer sehr wohl herausfinden, ob etwas mit künstlicher Intelligenz geschrieben ist. Ich habe übrigens in meinem letzten Buch, also nicht in dem, im letzten Buch, habe ich ja so zwei Tests eingebaut. Da gibt es ein Kapitel über künstliche Intelligenz. Ich schreibe dann am Ende dieses Kapitel über künstliche Intelligenz. Übrigens, zwei Teile sind mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Welche? Und den ersten finden interessanterweise alle, ohne dass ich schon gesagt habe, warum schreibt der Salcher so komisch. Aber der zweite, es gibt dann einen Teil, wie findet man heraus, ob ein Text mit künstlicher Intelligenz geschrieben ist. Der ist auch mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Das haben die meisten dann nicht mehr herausgefunden. Ja. Also noch einmal, es macht überhaupt keinen Sinn, sich von der entscheidenden Zukunftstechnologie völlig aus der Schule zu verabschieden oder die herauszuhalten. Das ist, wie gesagt, wie mit der Zahnpastatube, wo die Pasta heraus ist. Es geht um den intelligenten Umgang damit, zu schauen, wo macht Sinn und wo muss ich selber lernen zu recherchieren. Ich meine, Wikipedia ist zum Beispiel ein extrem guter Check, was künstliche Intelligenz betrifft. Aber dass es verlockend ist, das gebe ich zu. Und die Gefahr, dass wir ohnehin immer weniger denken, die ist schon da. Und daher bin ich ein großer Freund von mündlichen Prüfungen zum Beispiel. Das war auch völlig verrückt bei der vorwissenschaftlichen Arbeit, die mündlichen Verteidigung der Arbeit abzuschaffen. Ja? Weil in dem Moment, wo ich meine Arbeit dann auch mündlich verteidigen muss, dann komme ich sehr schnell heraus. Auch bei deinem Buchbeispiel, wenn die Lehrerin dann genauer nachgefragt hätte, wäre sie sehr schnell draufgegeben, dass es dieses Buch nicht gibt.
Ja, also wie stark Lehrerinnen und Lehrer in das Thema eintauchen, das ist, glaube ich, wirklich, da ist die Bandbreite riesig. Ich habe in deinem Buch gelesen einen sehr guten Podcast, den ich mir dann auch angehört habe. Wie heißt er denn? So, das muss ich jetzt nachschauen. Edufunk heißt er. So. Ja. Und da hat ein Lehrer aus Wien erzählt, wie er das nützt, nämlich jetzt auch für alle Lehrerinnen und Lehrer, die uns möglicherweise zuhören, wie man das Thema Feedback und Korrekturen auf Lehrerseite mit KI gestalten kann. Und diese App, die sage ich jetzt auch, weil ich habe mir die angeschaut und die ist wirklich cool, heißt Fellowfish, ist übrigens eine deutsche KI-App und ist auch datenschutzrechtlich total in Ordnung. Also weil man bei ChatGPT und so weiter muss man immer gewahr sein, dass man das alles auf US-Server rauflädt, was immer man damit macht. Und der hat auch ganz klar gesagt, das ist ein Deutsch- und Englischprofessor, und hat ganz klar gesagt, ja klar, also Rechtschreibung, da braucht es mich jetzt nicht mehr. Aber Struktur, Inhalt, also sozusagen das, wo man wirklich auch Stärken drauflegen kann, da schaue ich mir das an und da spare ich sozusagen meine Zeitressourcen mit der KI, um dann in die Qualität zu gehen. Und das war wirklich ein spannender Moment, weil ich mir denke, ja, wahrscheinlich hat sich der Rotstift irgendwann sozusagen in seiner Bedeutung auch vielleicht überholt. Aber wie du hast gesagt, eine Ausbildungsoffensive, hast du denn einen Überblick, wo wir da stehen in der Lehrerschaft? in Österreich?
Also was künstliche Intelligenz betrifft, im Prinzip ganz schlecht. Da gibt es zwar offiziell angekündigte Initiativen. Es gibt ein paar Lehrer, du hast jetzt offensichtlich einen zitiert, die sind herausragend auf dem Gebiet. Die müsste man von ihrer Lehrverpflichtung befreien und wirklich für die Lehrerfortbildung einsetzen und den Lehrern auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber die große Chance ist, die Zeit, wo Schule primär Wissensvermittlung in 21 abgehackten Fächern macht, die zum Großteil über 100 Jahre alt sind, die ist wirklich vorbei. Und da ist sozusagen die Wissensvermittlung, wenn ich die der Technologie stärker überlasse, dann kann ich den Lehrer auf die Rolle konzentrieren, die er seine ist. Ich erinnere meinen ersten Satz. Lernen funktioniert über Beziehung und dafür ist in dem System, das nach wie vor sehr darum geht, Lehrstoff und Lehrpläne zu erfüllen, ist einfach keine Zeit. Das heißt, wenn ich diese klassische Wissensvermittlung über Technologie mache, auch wenn die Schüler so weit sind, eigenverantwortlich den Schülern übertrage, dann kann der Lehrer sich sehr auf das konzentrieren, was eigentlich seine Aufgabe ist, nämlich das sokratische Prinzip der Hinterfragung, des Fragens und Antwortens und natürlich auch der Beziehungsarbeit.
Mhm. Das zweite große Thema, das uns in den letzten Monaten auch beschäftigt hat zum Thema Schule, ist Handy, also Social Media und Handy, aber Handys halt auch. Seit 1. Mai 2025 sind Handys in den Schulen bis zur 8. Stufe nicht mehr erlaubt, offiziell. Und das wird auch fortgesetzt. Unser Bildungsminister Christoph Wiederkehr ist davon auch überzeugt und so wird auch gemacht. Jetzt Handys, du schreibst in deinem Buch, Handys zu verbieten ist eigentlich der falsche Weg. Was meinst du damit?
Naja, wenn Schüler sehen, dass ihre Lehrer und ihre Eltern ständig am Handy hängen, dann ist eine Vorbildfunktion da, die wir nicht wegdenken können. Aber was unbestritten ist, das sagen die Gehirnforscher und alle, dass das Handy einen Suchtfaktor entwickeln kann, auch Social Media, das ist unbestritten. Und das ist auch Verantwortung der Lehrer, der Eltern, weil es gibt sehr wohl genug Regulierungen auf den Handys und so weiter. Ich glaube, intelligent, und das ist ja nicht verboten, und soll man Handys ja nach wie vor im Unterricht einsetzen. Ich sage jetzt ein Beispiel, im Fremdsprachenunterricht, nehmen wir Englisch her, ist es selbst für eine gute Englischlehrerin ganz, ganz schwierig, dass alle Schüler irgendwie einmal oder zweimal zum Reden kommen im Unterricht. Das geht einfach nicht. Wenn ich aber das Handy dazu verwende, dass ich Dreiergruppen bilde und zum Beispiel die Frage gebe, was habt ihr heuer im Urlaub gemacht? Und ein Kind filmt das andere, ein Kind erzählt es dem anderen und eines filmt mit. Alle Kinder schicken der Lehrerin dann diese Kurzvideos auf ihr Handy, dann kann sich die anschauen und wird feststellen, erstmal ist der Druck dann nicht da von der Klasse, sondern sie sieht, wie ist das tatsächliche Sprachniveau in der Klasse, wo sind die tatsächlichen Fehler, auf die ich genauer eingehen könnte und hier kann ich quasi die Individualisierung viel leichter erreichen. Wir haben ja das Problem, dass die Leistungsspanne bei den Schülern immer mehr auseinandergeht. Wir haben Schüler, die kommen in die Volksschule und können mehr oder weniger sogar schon lesen und schreiben. Das ist nicht die Mehrheit, aber die gibt's. Und dann haben wir Schüler in der Klasse, wo die Eltern Analphabeten sind in ihrer eigenen Sprache. Das sind Klüfte, die vorhanden sind. Ja. Und die wird auch ein guter Lehrer. Und dann gibt es den Zusatzlehrer und den Drittlehrer. Das werden wir so nicht in den Griff kriegen. Ich glaube, wir müssen sehr wohl Technologie intelligent einsetzen kann, weil Kinder interessieren sich für Technologie. Aber man kann es nicht an die Kinder delegieren. Ich meine, ich erlebe das immer wieder in Flugzeugen oder in Restaurants, wo die Kinder die ganze Zeit nur mehr am iPad quasi irgendwelche Videos anschauen, damit die Eltern ihre Ruhe haben. Das ist natürlich der falsche Weg, aber das ist die Verantwortung, ist einfach die Verantwortung der Eltern, das muss man schon dazu sagen. Aber also man kann sehr wohl pädagogisch, und ich würde es jetzt nicht aufs Handy reduzieren, man kann digitale Medien sehr wohl intelligent einsetzen, aber sie ersetzen nicht guten Unterricht, weil schlechte PowerPoint-Folien, schlechter Unterricht wird um nichts besser, wenn ich ihn digital vermittle.
Ja. Ein Teil von dieser Handy-Diskussion war eben auch die Social-Media-Diskussion und insgesamt, so wie Vizekanzler Babler sagt, bis 15 eigentlich ein Social-Media-Verbot, weil zum Thema Suchtfaktor, das ist natürlich auf den sozialen Medien, die sind ja so gebaut, algorithmisch, dass man eben viel Dopamin kriegt und deswegen gern dort ist. Aber was ist deine, wie blickst du auf diese Diskussion?
Naja, ich bin da kein Experte und die Wissenschaft ist bekanntlich sehr, sehr kritisch, also auch die Gehirnforschung, das hat schon was. Ob man das wirklich mit Verboten lösen kann, da habe ich meine Zweifel dran. Ich bin ein Freund der Erziehung zur Selbstständigkeit und zur Eigenverantwortung. Und das liegt in den Händen der Eltern, aber auch der Schule an sich. Ich kann mich erinnern, wie diese noch immer sehr präsent, diese großen Drogendiskussionen war. Und da hat man eine Zeit lang die Idee gehabt, vor allem von Elternvereinen, dass man irgendwelche Drogenexperte oder Polizisten in die Schule kommt, die vor der Drogensucht gewarnt haben. Der Effekt war der genaue Gegenteil. Also das Interesse der Schüler...
Ich kann mich noch erinnern.
Genau. Ich habe das Gott sei Dank nicht erlebt, hat das Interesse der Schüler eigentlich erst geweckt. Also da muss man sehr vorsichtig damit umgehen, aber dass das eine riesen gesellschaftliche Herausforderung ist, die ja nicht nur die Schule betrifft, übrigens auch Erwachsene sind handysüchtig und Social-Media-süchtig. Was es gibt, das muss man schon sagen, da kommen in meinem Buch auch entsprechende Beispiele, ich bin da nicht der Fachmann, aber da gibt es ein paar ganz konkrete Beispiele, wie man zum Beispiel Handys richtig einstellt, um sie kindersicherer zu machen. Es gibt Blockierer, wo du nach einer Stunde oder wo schon bevor du auf Instagram gehst, abgefragt wirst, ob du es jetzt wirklich machen willst und so einen Zeitverzögerungseffekt. Also da gibt es eine Menge Dinge, die unterstützen können dabei, und das ist letztlich die Verantwortung der Eltern, ihre Kinder hier zu einem eigenverantwortlichen Umgang zu schulen. Dass sich die Gesellschaft verändert, ich fahre viel mit der U-Bahn, ich wohne hier im ersten Bezirk, ich habe 3 U-Bahn-Stationen vor der Tür. Also vor 15, 20 Jahren hat dort noch jeder in der Früh irgendeine Gratiszeitung oder eine sonstige Zeitung. Es gibt keinen einzigen mittlerweile mehr, also einen unter 30-Jährigen, der Papier angreift, den kann ich nicht erinnern. Also in Wien kannst du es den Leuten schenken, sie greifen es nicht mehr an. Das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Ist auch für mich als Buchautor keine einfache Situation, weil natürlich der Buchmarkt entgegen allen Behauptungen einfach zurückgegangen ist. Weil es ist ein Unterschied, ob ich mir jetzt wirklich die Zeit nehme, ein Buch, das dauert einige Stunden, oder wenn ich einen großen Roman lese, dauert es sogar noch länger. Oder ich schaue mir halt irgendwelche Social Media kurz Videos an, oder ich belohne mich mit einer Netflix-Serie. Das ist eine riesen Herausforderung geworden. Ich bin aber kein Zivilisationspessimist, es hat immer solche Phasen gegeben, und am Ende des Tages hoffen doch wir beide, dass die Bücher und die Zeitungen überleben werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das trifft natürlich die Verlags- und Medienbranche auch. Gerade sind wieder die ÖRK-Zahlen gekommen. Das ist natürlich rückgängig, alles was Print betrifft. Dennoch können auch wir, sozusagen wir Medien, auf digitale Weise genau auch das versuchen zu erfüllen, nämlich eine Kuratierung des Vorhandenen, genau. Weil das überfordert ja. Und da komme ich nochmal kurz auf Social Media zurück und auf ein Thema, das du auch besprichst in deinem Buch, nämlich das Thema, wie erkenne ich, ob mein Kind gemobbt wird oder ob es ein Mobber ist. Das gibt ja immer beide Seiten. Und das ist mit Social Media natürlich schon, wie soll man sagen, dass Kinder gehänselt wurden und ausgestoßen wurden, das war immer schon der Fall. Aber, und das war immer schon falsch übrigens, aber die menschliche Natur ist nicht immer fair und gerecht. Aber da hat es sich vielleicht auf den Schulhof bezogen oder eben auf eine auch abgegrenzte zeitliche und räumliche Dimension. Das ist jetzt anders, und das heißt, das ist auch, der Leidensdruck ist anders, aber auch die Möglichkeit, es überhaupt zu detektieren, jetzt als Eltern, ist auch schwieriger geworden. Wie geht man denn damit um? Wie erkenne ich denn dieses Mobbing?
Also ich kriege das viele Anfragen, alles wo ich mich nicht wirklich gut auskenne. Ich habe ein paar mit mir befreundete Familientherapeuten und Psychotherapeuten, da vermittle ich das. Die sagen mir, ihre Wartezimmer sind voll, obwohl die alle privat sind. Mobbing spielt eine riesige Rolle dabei. Das kann wirklich bis zur Suizidangst gehen, also um ein dramatisches Beispiel zu sagen, das aber gar nicht kein Einzelfall ist. Ein 13-Jähriger zeigt auf der Toilette dem Mädchen, in das er verliebt ist, sein Spazi, was früher vielleicht auch vorgekommen sein muss, die filmt ihn dabei, zeigt das in der ganzen Schule, und irgendwann steht der Bursche am Dach oben und will sich runterstürzen. Ja. Was sind die Kennzeichen? Also das Wichtigste ist Kommunikationsabbruch. Also wenn man ein sehr gutes Verhältnis zu den Kindern hat, wenn es noch sowas wie ein gemeinsames Frühstück oder zumindest ein gemeinsames Abendessen gibt, wenn ein Kind, das an sich immer was erzählt, auf einmal eine wirklich starke Verhaltensveränderung zeigt. Das ist einmal ein entscheidender Punkt. Das Zweite ist, das nicht mit Druck machen, weil da gibt es eine automatische Abwehrreaktion, insbesondere, weil das passiert ja häufig auch in der Pubertät, weil in der Pubertät die Kinder sowieso das Gefühl haben, wenn sie jetzt noch zugeben, dass sie zu den Eltern gegangen sind, dann sinken sie noch mehr in der sozialen Wertschätzung. Ich glaube, Zivilcourage ist gefragt, auch von allen Schülern. Also eben sich auch die Bereitschaft, sich für Schwächere einzusetzen. Da gibt Schulen, an der Popperschule haben wir den Gegenstand soziale Kompetenz, also von den Schülern liebevoll COSO genannt, Kommunikation und Sozialkompetenz. Da wird sehr wohl darauf geachtet und geschaut, dass man auch für andere eintritt, dass man sensibel ist. Also das Erste ist einmal die Schüler untereinander, das sollte man nicht unterschätzen. Das Zweite für Eltern, wie gesagt, Warnsignale erkennen, vor allem Kommunikationsabbruch und dann aber auch herauszufinden, sind das Konflikte, die in dem Alter einfach üblich sind, dann ist sogar schlecht, wenn ich mich einmische. Oder ist das wirklich etwas, es kommt ja dann auch zu oft gesundheitlichen Beschwerden, Bauchschmerzen ist was Typisches, Kopfschmerzen ist etwas Typisches. Wenn das eintritt, dann muss ich der Sache nachgehen. Viele Schulen sind aber auch nicht darauf vorbereitet, muss man sagen. Und da bleibt nichts anderes über, als der Weg zum Familientherapeuten, zum Psychotherapeuten. Und die kennen sich wirklich mit diesen Themen gut aus und die wissen dann genau, wie man zu einer Situation auch entsprechend umgeht. Das ist wirklich mein Rat. Ich habe ja in dem Buch dann auch geschrieben, wie man die richtigen, ich habe jetzt keine Namen empfohlen, aber es gibt genug Webseiten, wo man seriöse Therapeuten, und das kann man dann gar nicht früh genug machen, weil das kann gefährlich sein. Letzter Hinweis von mir, den hören die Schulbehörden auch bitte jetzt weghören, den haben sie auch manchmal nicht ganz. Aber wenn es an einer Schule überhaupt nicht passt, massives Mobbing, ein Lehrer, der wirklich meinem Kind Angst macht und ich das nicht in den Griff, empfehle ich immer den Schulwechsel. Wissen, dass das sehr schwierig ist. Die Kinder wehren sich ja oft gegen den Schulwechsel, selbst wenn sie todunglücklich sind, weil sie immer sagen, weil sie immer die Angst haben, dass sie ihre Kolleginnen und ihre Freunde verlieren. Das ist aber nicht so. Sie finden sehr schnell neue Freunde an der neuen Schule und haben dort quasi einen Neustart, einen Neuanfang. Also wenn es gar nicht anders geht, dann würde ich das empfehlen.
Mhm. Eine Bemerkung nur zu deinem Beispiel mit dem 13-Jährigen. Tatsächlich war das natürlich ein sexueller Übergriff, muss man sagen. Und tatsächlich ist es so, dass viel mehr junge Mädchen gefilmt werden, bei was auch immer, und damit unter Druck gesetzt werden. Das ist jetzt sozusagen nur in der Relation, wiewohl der Ausgang dieses Beispiels natürlich auch fürchterlich ist. Lieber Andreas, ich möchte mit dir noch so viel besprechen, aber wir machen an der Stelle einen Punkt. Man soll ja vielleicht auch noch hineinschauen in das, genau, in das Buch. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise, dein Engagement. Man merkt es, da brennt noch immer ein Feuer. Das ist schön und möglicherweise tut sich ja sogar mal was.
Darf ich noch einen letzten Tipp abgeben für den Schulanfang? Das ist ganz einfach. Wie startet man in das neue Schuljahr? Und da gibt es gute Schulen, da werden einmal die neuen Lehrer vom Direktor vorgestellt und auch alle neuen Schüler der Schulgemeinschaft. Und das Zweite, ich würde jeden Lehrer empfehlen, aber auch den Schülern, erstmal den Schülern, den Lehrern eine Chance zu geben, aber das Jahr zu beginnen mit drei einfachen Fragen. Was gefällt uns an unserer Schule besonders? Was stört uns am meisten und was würden wir sofort ändern, wenn wir es können? Mit diesen drei einfachen Fragen kann ich den Eintritt in das Jahr und die entscheidenden Dinge schon viel klarer herausholen. Und das schafft ihm dann genau dieses Klima, das notwendig ist. Und ich höre wieder auf damit, dass das wichtigste Wort in dem Buch, ich glaube, es kommt am häufigsten vor, ist das Wort Wertschätzung. Und wenn man diesem Aufbau von wertschätzenden Beziehungen den nötigen Raum, die nötige Zeit gibt, dann wird das eine gute Schule sein, in die hoffentlich alle gerne gehen, wo man sich dann auch auf den September und nicht auf den Juni freut.
Ja, die Schule startet. Etwas, was ich mir gemerkt habe, jetzt noch abschließend, was du auch gesagt hast, ist, Lernen findet über Beziehung statt oder es findet nicht statt. Das kann man sich, glaube ich, auch gut merken. Andreas, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Alle Sachen, Infos und so weiter zum Buch gibt es in den Shownotes und auch diesen anderen Podcast verlinke ich natürlich auch. Wenn ihr wollt, bis nächste Woche. Alles Liebe und Baba.